So, wir setzen unser Studium fort, der Offenbarung, auch wenn wir uns mit Nebentexten beschäftigt haben, auf Nebengleisen waren, doch sind sie nicht unwichtig. Wir merken, was das in uns auslöst und dass die aber eben einen engen Bezug zu der Offenbarung haben. Je nachdem, wie wir diese eine Stellen auslegen, hat das Auswirkungen auf die Offenbarung. Allein wenn dieser Eindruck da entstanden ist, dann ist schon gut. Das heißt, wenn wir das auslegen, das hat Auswirkungen darauf. Und je nachdem, wie ich das sehe. Und ich will an dieser Stelle nochmal sagen, jeder sei seines Glaubens gewiss. Und stehe fest. Aber wenn nicht feststeht, forsche nach, dass er feststeht. Und dass es klar ist. So. Und darum geht's. Alles, was aus Glauben geschieht, ist gut. Alles, was im Zweifel, ist nicht gut. So, darum brauchen wir da Gewissheit. Also, ganz kurz nochmal und dann gehen wir in Kapitel 4. Der erste Teil beschäftigt sich in der Offenbarung. Es beginnt mit der sichtbaren, ich versuche es sehr schnell zusammenzufassen, es beginnt mit der Vision der Gemeinde und Jesus ist in der Mitte der Gemeinde und der Zustand der Gemeinde ist alles andere als gut und rein und das löst die Notwendigkeit der Zucht und der Zurechtweisung und der Heiligung der Gemeinde. Und das führt uns unmittelbar in die Kapitel 4 bis 7. Und da beginnt im Prinzip der erste Teil so richtig. Kapitel 1 bis 3 können wir wirklich so als eine Einleitung und als eine Überschrift über die ganze Offenbarung nehmen. Und dann beginnt Kapitel 4, in dem der Johannes ganz an den Anfang geht, nämlich bei der Schöpfung. Er wird in den Himmel hineingenommen und er sieht Gott als den Schöpfer auf seinem Thron. Der regiert, der herrscht über die ganze Schöpfung. Und er sieht nicht nur als den Schöpfer, sondern dieser Gott, der Schöpfer, ist auch ein Gott, dieser Gott ist auch der Gott der Erlöser. Und er erlöst die Schöpfung. Und die Erlösung bringt mit sich, aufgrund des Zustandes der Gemeinde, dass die Gemeinde geheiligt und gereinigt wird, gezüchtigt wird. Das hat die Auswirkungen, die Folge der sieben Siegel. Wenn ich jetzt einiges durcheinander bringe, dann hat das andere Gründe, einfach, aber ihr helft mir. Das löst diese Siegel aus. Wir müssen einfach sehen, dass das eine löst immer das andere aus. Das muss nicht mal eine zeitliche Auslösung, aber das andere bedingt der thematischen Auslösung. Und das heißt, die Erlösung der Schöpfung bedarf auch ihrer Heiligung, die Heiligung der Erlösung. Und das folgt darauf. Aber diese Heiligung, die ist alles andere als eine Zeit, wo wir jauchzen und jubeln. Das ist eine kurze Bedrängnis, in der wir weinen und diese Bedrängnis, diese Siegel. Gott lässt zu, dass die Gemeinde verfolgt wird. Gott lässt zu, dass Engel Dämonen uns schlagen. Kommt euch das bekannt vor? 2. Korinther, Kapitel 12. Paulus sagt, ich habe dreimal gebeten, dass Gott mir diesen Stachel wegnimmt. Und was war der Stachel? Ein Engel Satans steht, hat ihn geschlagen. Und Gott sagt, ja, das geht ja gar nicht, dass du von dem Engel Satan geschlagen wirst. Das ist ja eine Unmöglichkeit. Was sagt Gott, Paulus? Lass dir an meiner Gnade genügen, denn in den Schwachen bin ich stark. Gott lässt zu, dass Paulus einem Dämon geschlagen wird. Ich behaupte nicht, dass Paul besessen war. Der Kontext sagt uns, dass dieser Dämon in der Gemeinde war, nämlich die Irrlehrer in Kapitel 11. Nächstes Fass, gell? So, am Ende von Kapitel 11 heißt es, und dass der Teufel sich verkleidet als ein Engel des Lichts und ebenso tun sie auch seine Diener. Und was haben sie mit dem Paulus angestellt? Warum? Was hat dem Paulus so wehgetan? Die haben ihn aus der Gemeinde rausgeschmissen. Die Irrlehrer haben dafür gesorgt. Das hat ihm sehr wehgetan. Und hat gebeten, Herr, nimm das weg. Herr, wie lange noch? Und Gott sagt, Gnade, warte. Warum? Damit er sich nicht überhebe für das Fleisch. Und für das Fleisch muss nicht zwangsläufig für das Steak heißen oder für das Bein. Das bedeutet für das Fleisch. Und das Fleisch ist die gefallene Natur. Und was überhebt sich? Das Fleisch. Oh, habe ich nicht euch gegründet, ihr Undankbaren? Habe ich nicht die ganze Gemeinden gegründet? Habe ich nicht am meisten geschafft wie ihr? Wer seid ihr, dass ihr mich rauskickt? Die Gemeinde gehört mir. Paulus, du bist mein Werkzeug. Gott hält Paulus, er ist auch ein Mensch, demütig. Denn sonst kann er ihn nicht gebrauchen, wenn er hochmütig wird. Aber wie, was benutzt Gott da? Wen benutzt Gott? Den Feind. Oh, da müssen wir einiges umdenken in unseren Köpfen. Und das führt dazu, dass nach den vier ersten Posaunen, und das heißt nach den vier lebendigen Wesen, die diese Siegelgerichte auslösen, dass diese vier Wesen lösen die vier Siegelgerichte aus, und das fünfte Siegel finden wir diese schreiende Gemeinde. Wie lange noch müssen wir das ertragen? Und der Herr sagt, noch eine Weile, denn es sind noch nicht alle da. Wartet. Dieses, und dann finden wir die sechste Siegelgericht, Entschuldigung, und beim sechsten Siegelgericht finden wir das Ende. Und was kommt dann? Das siebte fehlt noch, gell? Beim sechsten ist doch schon Ende. Und dann haben wir Kapitel 7, und in Kapitel 7 sehen wir die Versiegelten, die bei ihm sind. Und dann kommt Kapitel 8, und wieder Kapitel 8, schaut mal, wie beginnt die Szene? Wo ist diese Szene in Kapitel 8? Offenbarung, Kapitel 8. Und in Kapitel 8, ich lese es, und als der siebte Siegel öffnete, entstand ein Schweigen im Himmel für eine halbe Stunde, und ich sah die sieben Engel, die vor Gott stehen, und es wurden ihnen sieben Posaunen gegeben, und ein anderer Engel kam und stellte sich an den Altar, und er hatte einen goldenen Räucherfass, und es wurde ihm viel Räucherwerk gegeben, damit er es für die Gebete der Heiligen, vor dem goldenen Altar gebe, der vor dem Thron ist. Und der Rauch des Räucherwerks stieg mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels vor Gott. Und der Engel nahm das Räucherwerk und füllte es mit dem Feuer des Altars und warf es auf die Erde, und es geschahen Donner und Stimmen und Blitze und Erdbeben. Was löst die Posaunen aus? Das siebte Siegel. Und das siebte Siegel beschreibt was? Das Gebet der Heiligen. Und wir finden das ist schon, nämlich wie lange noch? Der Gedanke oder die Thematik ist folgende, so verstehe ich das, das ist der Zusammenhang. Die Gemeinde muss in die Bedrängnis, damit sie geläutert und geprüft wird. Und dieses Flehen, dieses Leiden, dieses Schmerz, die sie erfährt, diese löst bei Gott dieses Gebet aus, also es löst bei denen das Gebet aus. Das ist absolut natürlich. Schaut euch euer Gebetsleben an und schaut das Gebet der Gemeinde an. Und die Verfolgung, was löst das aus? Die Gemeinde beginnt an zu beten. Und dieses Gebet kommt vor Gott. Und dann löst es, die siebte Siegel löst die Posaunen aus. Das bedeutet nicht in der Chronologie, das bedeutet, das zeigt die Verbindung der beiden Dinge. Denn was bedeuten Posaunen? Posaunen sind Warngerichte. Posaunen heißt, passt auf, tut Buße. Geht mal mit mir ans Ende von Kapitel 9. Moment. Doch, geht mal mit Kapitel 9. Ab Vers 20. Da wird eben die sechste Posaune vorgestellt, und dann heißt: Und die übrigen der Menschen, die durch diese Plage nicht getötet wurden, taten auch nicht. Wozu waren da also die Posaunen da? Um Buße zu tun. Denn Gott, bevor er die Menschheit richtet und alles richtet, warnt er. Und er ruft, und er ruft, und er ruft, kehrt um und tut Buße. Und was, taten sie Buße? Nein. Und die übrigen der Menschen, die durch diese Plagen nicht getötet wurden, taten nicht Buße von den Werken ihrer Hände. Und jetzt schaut mal. Nicht mehr anzubeten die Dämonen und die goldenen und die silbernen und die bronzenen und die steinernen und die holzenen Götzenbilder, die weder sehen noch hören noch wandeln können. Und sie taten nicht Buße von ihren Mordtaten, noch von ihren Zaubereien, noch von ihrer Unzucht und von ihren Diebstählen. Was ist das für eine Beschreibung? Schaut euch die Welt an. Sie hören nicht auf ihr Geld, ihr Auto, ihre Bank anzubeten. Sie hören nicht auf die Religionen, die möchten gerne Götze anzubeten. Sie hören nicht auf, so zu leben, wie sie jetzt gerade leben. Und Gott schickt Warnungen. Er zerstört all diese Dinge, die sie anbeten. Erinnert euch das an die Gerichte? An welche Gerichte? Über das Volk Israel, oder? Wo noch? Ägypten. Bevor Gott sie im Meer versenkt hat, hat er sie gewarnt. Und wie hat er es getan? Wenn ihr genau anschaut, die Gerichte, die Gott die Plagen gebracht hat, er hat die Gerichte geübt an den Gottheiten der Ägypter. Sie haben gedacht, es ist Gott der Sohn, und Gott verfinstert die Sonne. Wer macht es? Als Mose kommt und sagt, lass mein Volk ziehen. Jahwe hat gesagt, wisst ihr, was Pharao sagt? Wer ist Jahwe, dass ich auf ihn hören sollte? Und wisst ihr, was dann passiert? Gott sagt, darf ich mich vorstellen? Hier meine Visitenkarte. Und dann sagt er, hier bin ich. Das bin ich. Jahwe, der Allmächtige. Wer von euch mächtigen Götter und Götzen könnte das tun? Und Pharao tat Buße und das Volk tat Buße und kamen um. Das sind die Posaunengerichte. Und das Gleiche geschieht heute. Und das wird nicht irgendwann mal geschehen. Das geschieht heute. Und das geschah schon. Geschieht und wird geschehen. Wisst ihr? Denn wenn wir uns anschauen, Gott richtet einen Teil dieser Welt, der Natur, und sagt, wisst ihr was? Wenn ihr nicht Buße tut, werde ich komplett alles vernichten. Er richtet einen Teil dieser Wirtschaft, der Reiche, der Menschen. Und warum? Wacht auf. Das ist Posaune. Wacht auf. Sie wachen nicht auf. Stattdessen lästern sie, stattdessen treiben sie es noch schlimmer. Und wir haben gedacht, spätestens nach dem Zweiten Weltkrieg, der Mensch ist klug geworden. Oh, die Aufklärung, jetzt wissen wir, die wird nie wieder Kriege führen. Guck mal, wie viele Menschen da gestorben sind. Und tut er Buße? Nehmen wir mal die Bankenkrise, die wir jetzt vor kurzem hatten. Alle Welt schockiert, wie man das Geld nur so verploppern konnte und wie man das antrichten. Und die Welle ist vorbei und? Es geht noch schlimmer wie vorher. Aber, wir haben gelernt aus der Krise. Von wegen. Ihr kennt mich euch besser aus als ich da in diesen Dingen. Aber das ist das, was da beschrieben wird. Und die Menschen taten nicht Buße. So können wir, wenn wir diese Offenbarung in Kapitel 4 in die Zukunft schieben, ab Zukunft, werden wir das, was geschieht, nicht verstehen. Wenn wir ihn einordnen können. Denn wir sagen, ja, wo ist Gott? Freund, das ist Gott. Das tut er, denn er steht da und regiert. Er bricht die Siegel. Er lässt die Posaunen posaunen. Er lässt die Zornesschalen ausgießen. Wer macht das? Er. Der Teufel? Er. Und wiederum schieben wir alles dem Teufel zu. Wie Daniel Kapitel 9. So. Das ist der erste Teil. Und dieser erste Teil beschreibt Folgendes. Der sichtbare Kampf der Gemeinde in dieser Welt. Das ist der erste Teil. Parallel dazu findet ihr in der Apostelgeschichte. Ich finde, dass die Apostelgeschichte parallele Auslegung zur Offenbarung ist. Wusstet ihr das? Wenn ihr die Apostelgeschichte verstanden habt, versteht ihr Offenbarung. Wenn ihr die Offenbarung versteht, dann versteht ihr die Apostelgeschichte. Denn was ist die Apostelgeschichte? Jesus baut seine Gemeinde durch Hindernisse und Schwierigkeiten hindurch. Und es stürmen sich auf religiöse Mächte und wollen die Gemeinde zerstören und besiegen und steinigen. Und es stürmen sich auf wirtschaftliche Konflikte, siehe Ephesus. Und dämonische. Und nationale. Und ethnische. Und geografische. Und alles stürmt sich auf, um dieses Projekt der Gemeinde aufzuhalten. Aber die Gemeinde wird gebaut, Anfang von Jerusalem bis ans Ende. Und die Pforten der Hölle überwinden es nicht. Und wir sehen das, was da uns sichtbar vor Augen gezeigt wird. Und der Schmied steht auf und sagt, oh, die bringen uns ums Geld. Das ist ein wirtschaftlicher Konflikt. Dann können wir unsere Götzenbilder gar nicht verkaufen. Dem geht es gar nicht um die Diana. Dem geht es um die Money, Money. Und sie sagen, dass das Evangelium bringt Frieden in die Welt. Schwert. Wusstet ihr das in der Erweckungsbewegung, dass die ganzen Kneipenbesitzer die Christen gehasst haben? Weil sie zugemacht haben, weil keiner mehr Bier getrunken hat. Weil sie sich nicht mehr besaufen haben. Weil sie sind pleite gegangen. Tolles Evangelium. Mehr davon. Wir gehen pleite. Hass. Für die einen ist es ein süß. Aber wenn sie das leben, wird es Veränderungen in ihrem Leben geben und die anderen werden sie dafür hassen. Weil sie mir nicht mehr mitmachen. Weil sie nicht mehr mitlästern. Weil sie nicht mehr mitbetrügen. Warum? Ihr kennt die Begebenheit, wo die Brüder von Jesus zu Jesus sagen, Johannes Kapitel 7, geh nach Jerusalem, wenn du ein Prophet bist. Ja, geh dahin, wo alle sind. Zeig dich doch. Wisst ihr, warum sie das gesagt haben? Nicht, weil sie ihn fördern wollten. Sie wollten nicht, dass er bei ihnen ist. Denn in seiner Gegenwart sahen sie ganz schön schlecht aus. Denn wenn jemand einen Apfel aus dem Kühlschrank gestohlen hat, wer war es nicht? Wenn jemand da im Garten etwas kaputt gemacht hat, wer war es nicht? Jesus. Wenn jemand was angestellt hat, wer war es nicht? Denn er war ohne Sünde von Anfang an. Aber in seiner Heiligkeit, in seiner Sündlosigkeit, wie standen die anderen daneben? Versteht ihr das? Man ist nicht, wärt ihr gern ein Elternteil von einem perfekten Kind? Ein vollkommenes Kind, das nicht sündigt? Versteht ihr, was es gebracht hat, als das Licht in die Welt kam und die Finsternis hat es nicht erfasst und hat es gehasst und hat das Licht gemieden? Das ist das. Sie meiden das Licht. Sie hassen das Licht. Sie töten das Licht. Sie wollen es nicht haben. Verfolgung entsteht. Das ist in Kapitel 1 bis 11 beschreibt diesen sichtbaren Kampf. Was macht Kapitel 12 bis 22? Die beschreibt, wer hinter diesem sichtbaren Kampf steht. Das ist der geistliche Kampf. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Kapitel 6, Epheserbrief, schlagt man auf. Ich will euch zeigen, dass die ganze Bibel zusammenhängt. Fest. Epheserbrief. 4 Jahre haben wir dafür gebraucht. Oder wie lange waren wir bei euch? 5 Abende. Epheser Kapitel 6, schaut mal. Ich liebe diesen Teil. Ab Vers 10. Ihr kennt die Waffenrüstung Gottes, gell? Oh, also das sind auch, ich denke, das ist mit der berühmteste Abschnitt im Epheserbrief. Aber guckt mal aus dieser Perspektive. Schließlich werdet stark in eurer Stärke, in eurem Ausharren, schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Aber wenn ich nicht weiß, was seine Macht ist und seine Stärke, wie kann ich stark werden? Versteht ihr, warum ich so mache oder so sage, was ich sage? Wenn ich nicht glaube, dass er stark ist und die Macht hat, dann kann ich nicht bestehen. Dann kann ich keine Waffenrüstung anziehen. Wenn er noch erst regieren wird, welche Hoffnung habe ich jetzt? Schließlich werdet stark im Herrn. Und wer ist der Herr? Jesus Christus in der Macht seiner Stärke. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Das ist unser Kampf. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag, nämlich wenn der Angriff kommt, widerstehen und wenn ihr es ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Nicht siegen, nicht erkämpfen, nicht etwas erobern, sondern behalten. Und wie kann man das behalten, was noch nicht erobert wurde? Aber es ist erobert. Wir müssen stehen bleiben, nicht erkämpfen. Wir müssen in dem Sieg Jesu Christi im Glauben feststehen. Und dann schaut euch an, wie man das macht. Das wird ganz schön praktisch. Das hat was mit Glauben zu tun. Das hat was mit, ja, okay. Kapitel 12 bis 22 beschreibt diesen geistlichen Kampf. Wer steht hinter diesen Menschen, die hassen? Wer steht hinter diesem Volk, die und gegen diesen Prinzipien dieser Welt? Wer steht dahinter? Und wer wird uns als erstes vorgestellt? Kapitel 12 in der Offenbarung. Wer wird uns als erstes vorgestellt? Der größte Feind. Und das ist der? Der Drache, das ist der Teufel. Das ist das erste Bild. Jetzt wird uns gezeigt, die geistliche Dimension, die zu überwinden ist. Nicht nur die irdische Kampf müssen wir bestehen, die Siegelgerichte aushalten und die Posaunen durchleben, sondern wir müssen auch uns klar werden, was hinter diesen Dingen steht. Wem müssen wir widerstehen, wie Christus im Widerstand und sich Gesetze zu rechten? Jetzt werden diese Mächte uns vorgestellt. Und die erste größte Macht, die hinter allem steht, das ist der Teufel selbst. Werdet klar, gegen wen ihr kämpft, sagt Johannes, sagt Jesus uns. Und er wird uns vorgestellt und was er tut und dass er einen Hass hat, dass er Jesus töten wollte und dass er die Gemeinde verfolgt, das wird uns alles jetzt vorgestellt. Und dann wird uns aber nicht nur er vorgestellt, uns werden auch zwei Tiere vorgestellt. Ab Kapitel 13, die nächste Macht. Wer steht hinter, was gebraucht der Teufel, was instrumentalisiert er? Und wir sind zwei Tiere vorgestellt, wichtig, zwei Tiere. Das erste Tier kommt aus dem? Und wir haben hier eine Beschreibung eines Tieres, wirklich buchstäblich ein Tier, ein Löwe, gell? Ein Maulhart und solche Dinge. Gell? So, was ist dieses Tier? Ich denke, es ist klar, wenn wir Daniel verstehen, dann verstehen wir das auch. Als da auch eben Tiere aufsteigen und Tiere sind. Was sind diese Tiere? Weltreiche. So, ich finde, also allein diese Erkenntnis macht mich schon ein bisschen entspannt. Dann erwarte ich kein... Sondern das sind Weltreiche, die aufkommen, die regieren. Und wer steht hinter diesen Weltreichen? Der Satan. Der instrumentalisiert sie und gebraucht sie, um sein Reich aufzubauen, um seine Ziele zu verfolgen. Hat keine Ahnung, dass Gott ihn gebraucht. So, also das Tier wird vorgestellt, das aus dem Meer. Das sind Weltreiche. Aber dann wird uns ein anderes Tier vorgestellt. Das kommt aus der Erde. Schaut mal ab Vers 11. Und ich sah ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen und es hatte zwei Hörner gleich einem Lamm. Und es redete wie ein... Was ist das? Das sind Religionen. Ein Lamm ist, das gibt sich aus... Lamm, der Bezug auf Christus. Das sind, ich versuche euch in Prinzipien. Ich bitte euch nicht sofort, ah ja klar, das ist katholische Kirche, das ist das. Nein, das Prinzip ist, der Teufel instrumentalisiert Weltreiche und der Teufel instrumentalisiert Religionen. Die sehen aus, als ob sie glauben, das was mit Glauben zu tun haben, mit Religion. Aber sie reden wie ein Drache. Denn wer redet durch sie? Drache, der Teufel, die Lehren, das sind Irrlehren der Dämonen. Wir müssen wissen, wer hinter diesen Religionen steckt, wer hinter diesen Sekten steckt. Das ist der Teufel. Das müssen wir überwinden. Wir müssen die Weltreiche überwinden, nicht, dass wir sie besiegen, aber wir müssen wissen. Das wird noch wichtiger. Uns muss vor Augen klar sein, gegen wen kämpfen wir, Anführungsstrichen, oder anders. Was müssen wir bestehen? Weltreiche? Haben nicht die Assyrer das Volk Gottes verfolgt? Haben nicht die Babylonier? Haben nicht die Römer? Haben nicht die Juden die Christen verfolgt? Haben nicht Rom selbst? Hat nicht die katholische Kirche oder anderen? Haben nicht diese Tiere zu jeder Zeit der Kirchengeschichte das wahre Volk verfolgt? oder nicht? Haben. Haben, tun es und werden es tun. Und wir werden naiv, wenn wir glauben, uns trifft es nicht. Mach die Augen auf. Mach die Augen auf. So, nachdem uns das erste Prinzip oder der erste Feind, das der Teufel vorgestellt, das zweite Prinzip, die Weltreiche, die Mächte aus dem Meer, das sind die Weltreiche, dass dir die Religionen vorgestellt wird, dann wird uns, das wird immer spezifischer, wird uns gesagt, wer hinter diesen ist, bevor uns dann ab Kapitel 13, ab Vers 15, nicht ab Vers, ab Vers 16, werden uns die vorgestellt, die sich von ihm, das heißt diejenigen, die Menschen, die sich von dem Teufel instrumentalisieren, die die Weltreiche beherrschen oder durch die Weltreiche und durch die Religionen, das sind Menschen, die tragen nämlich ein, ich weiß nicht, ob ich Kraft habe, dieses Fass aufzumachen, aber nur ganz kurz. Nur ganz kurz, ich enthalte mich wieder bewusst jeglicher Spekulation. Neulich kam meine Frau zu mir und sagt, weil ich gesagt habe, es steht nirgendwo in der Bibel, dass das ein Chip sein wird. So was habe ich gesagt, was ich daran glaube. Weil ich habe in meiner Bibel nirgendwo gelesen, das wird ein Chip. Habe ich nirgendwo gelesen. Ich weiß nicht, ob es in eurer Bibel steht. Und die kam so aufgelöst zu mir. Wie kannst du nicht nur behaupten, dass es kein Chip wird? Es ist doch absolut klar. Ich sage, wie kommst du darauf? Ja, es steht geschrieben. Ja, wo steht geschrieben? Das ist immer meine Frage. Und er sagt, ja, in Offenbarung. Ich sage, meinst du in Offenbarung 13? Ja, genau. Und dann schlag auf. Sie schlägt auf und sagt, und jetzt lies mir und sag mir, wo steht Chip? Ja, die werden weder kaufen noch verkaufen. Ja, stimmt, das stimmt. Aber wo steht, dass es ein Chip ist? Oder ein Barcode? Oder sonst irgendetwas? Ein Tattoo? Hier steht nur kaufen, nicht verkaufen. Das müssen wir deuten, keine Frage. Aber gebt ihr mir recht, dass da kein Chip drin steht? Deswegen enthalte ich mich dieser Spekulation. So, ich mache einen vorsichtigen Versuch. Ich versuche diese Stelle, die nicht so einfach ist, mit der Schrift auszulegen. Einen sehr vorsichtigen Versuch. Erstens, die Zahl 666 bedeutet, der Mensch, der sich zu Gott erhöht. Zweitens, ich schlage das jetzt nicht auf, aber ich versuche in meinen Worten die Bibelstellen auswendig euch vorzusagen. Und wenn ihr das nachlesen wollt, könnt ihr es tun. Im zweiten Buch Mose bei der Gesetzgebung und Kapitel 20 und im fünften Buch Mose Kapitel 5 kommt das Schema Israel. Und dann heißt, du sollst deinen Gott lieben vom ganzen Herzen. Das heißt, mit all deinem Denken sollst du Gott lieben. Mit deinen Willensentscheidungen, mit deinem Verstand können wir übersetzen. Und du sollst Gott lieben mit deiner ganzen Seele, was bedeutet das? Das hebräische Wort Nefesh und das bedeutet Bedürftigkeit. Mit all deiner Bedürftigkeit, das heißt Atem, Essen, Trinken, alles, was du brauchst zum Leben, das ist das hebräische Wort für Nefesh. Auch das müsste man genauer anschauen. Mit all deiner Bedürftigkeit musst du vor Gott kommen und von ihm Abhängigkeit. Dein ganzes Denken auf Gott ausrichten, deine ganzen Bedürfnisse auf Gott richten. Und mit deiner Kraft, das heißt mit all deinem, was du tust, alles von Gott muss das von Gott bestimmt sein. Das bedeutet Gott lieben. Das hat in erster Linie noch nicht viel mal mit Gefühl zu tun. Und jetzt? Und das schärfe deinen Kindern ein, richtig? Und dann heißt es, wenn sie gehen und wenn sie stehen, wenn sie schlafen, egal. Und binde das an ihre Stirn und an ihre Hand. Und ich mache bewusst so, weil der fromme Jude ein Band macht und dann macht eine Quaste an die Stirn und dann wisst ihr, jetzt wieder ein bisschen polemisch, aber ich sage es trotzdem. Und jetzt hat er ganz das Gesetz gehalten, weil er das Ding sich an die Stirn gebebt hat und an die Hand. Wow, das Gesetz ist erfüllt. Und Gott sagt, mein Volk, weil sie es nicht verstehen. Ja, aber er hat doch buchstäblich das gehalten. Ich habe das gemacht. Ich habe an meine Türpfosten eine Quaste dran gemacht. Ich habe das an meinem Bett dran gemacht, an meinem Stirn. Ich habe Gott, was willst du denn eigentlich von mir? Ich mache doch das, was du willst. Ich will, dass du verstehst. Ich will nicht Schlachtopfer. Ich will nicht Brandopfer. Ich will Erkenntnis. Ich will Barmherzigkeit. Wenn ihr nur verstandet hättet, was ich damit sagen wollte, das ist Problem. Was meint er mit Stirn? Er sagt, das heißt, dein Kind, schärfe es ein, dass egal wo es ist, egal was es tut, egal was er macht, es soll permanent vor ihm sein. dieses Gebot soll sein Denken durchdringen. Und er soll sein
Handeln
durchdringen. Stirn heißt Denken, Hand heißt. Woran erkennt man, ob jemand wirklich Gott liebt? Indem du siehst, was er denkt und sagt und Entscheidungen trifft und indem du siehst, was er tut. Richtig. Woran erkennt man, ob jemand ein Antichrist ist oder sich dem Teufel verschrieben hat? Indem du schaust, was er denkt und redet und was er tut. Und wenn du nicht so denkst wie er und wenn du nicht so handelst wie er, wirst du keinen Erfolg in dieser Welt haben. Kannst du keine Money Money machen. Du gehst unter. Weil du musst lügen, du musst betrügen. Richtig? So viel sage ich zu dieser Stelle. Er beschreibt den Teufel, die Macht, die größte, stärkste Macht. Er beschreibt die Weltreiche, die dieser Macht frönen und diese Macht verbreiten. Er beschreibt die Religionen, die nichts anderes tun als genau das, aber nur fromm verpackt, weil der Teufel ganz genau weiß, es gibt Materialisten und es gibt religiöse Menschen und er gibt jedem, was er braucht, aber hauptsächlich nur nicht Christus. Und da gibt es Menschen, die sich diesen Mächten und diesen Dingen verschrieben haben und leben danach und handeln danach. Und jetzt wird uns noch eine Sache vorgestellt. Und das eingebettet, dass das funktioniert, wird uns eine Macht vorgestellt, die sehr wichtig ist. Das ist die sogenannte Hure Babylons. Und hier gibt es Auslegung Legion. Und die meisten legen das aus auf die große Kirche. Ich sage nein, ich sage auch nur, wie ich es verstehe, weil die Religion, die große Kirche schon in dem zweiten Tier vorgestellt worden ist. Was ist die Hure Babylons? Ich möchte euch das kurz zeigen. Geht mal mit mir in Kapitel 17, 18 und 19 wird die beschrieben. Und nicht ohne Grund wird viel Zeit gewidmet für dieses antigöttliche Prinzip, für diese Macht, weil die wichtig ist. Und wenn wir da keine Klarheit haben, und ich glaube wiederum, dass der Teufel sehr geschickt darum macht, dass die Kinder Gottes nicht wissen, was die Hure Babylons ist, weil ich meine, das ist die größte Macht, der alle fallen. Ich zeige euch gleich, oder ich sage euch, was das ist. Das ist Welt. Das ist das weltliche Prinzip. Die Hure Babylon ist die Welt des Antichristen, die er baut. Denn wisst ihr, was Welt ist? Darf ich euch vorlesen, wenn die Hure Babylon vernichtet wird, was es nicht mehr gibt? Schaut mal Kapitel 18 ab Vers 21. 18 ab Vers 21. Gott richtet die Hure Babylon. Und ich erkläre es ganz kurz. Und ein starker Engel hob einen Stein wie einen großen Mühlstein und warf ihn ins Meer und sprach, so wird Babylon, die große Stadt, mit Gewalt niedergeworfen und nie mehr gefunden werden. Und die Stimme der Harfensänger und Musiker und Flötenspieler und Trompeter wird nie mehr in ihr gehört. Und nie mehr ein Künstler irgendeine Kunst in ihr gefunden. Und das Geräusch von Mühlstein nie mehr in ihr gehört werden. Und das Licht einer Lampe wird nie mehr in ihr scheinen und die Stimme eines Bräutigams und einer Braut nicht mehr in ihr gehört werden. Und die Kaufleute waren die Großen der Erde. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei sind alle Nationen verführt worden. Seht ihr das? Und was wird da beschrieben? Welt. Musik, Kunst, Handwerk, Leben, Heiraten, Verheiraten, Handel, Wirtschaft. Wo sitzt die Hure Babylon? An? An großen Wassern. Und für was steht das Wasser? Nationen. Und mit wem treibt sie permanent Hurerei? Mit den Königen der Erde. Was motiviert die ganzen Kriege? Was ist der Hintergrund? Money, money, money. Was verführt sie? Willst du Geld? Dann marschier in den Irak rein. Brauchst du Öl? Schaut euch die Kriege, die wir jetzt haben, Ukraine, Russland. Ich weigere mich, eine Position einzunehmen, denn das Spiel ist egal von welcher Seite. Es ist Betrügerei, es ist Heuchlerei, es geht um Habsucht, Welt. Was sagt Johannes? Hab nicht die Welt lieb, denn wer die Welt liebt, liebt wen nicht? Gott. Denn die Freundschaft mit der Welt ist Feindschaft mit Gott. Und was ist die Welt? 1. Johannesbrief aufschlagen. Oh, das wäre jetzt befehlerisch, gell? Bitte aufschlagen. Ja. 1. Johannesbrief. Achim, wie sieht's aus? Ja, okay. 1. Johannesbrief. Ab Vers 15, okay? 2. Danke. Merkt ihr, dass ich die Zeit auskaufe? Ich spare mir so an die Kapitelansage. Ab Vers 15, Kapitel 2, 1. Johannes, okay? Liebt nicht die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt liebt, ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, Begierde des Fleisches und Begierde der Augen und Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern ist von der... Ist es nicht interessant, dass die Bibel und dass die Briefe und Jesus und die Briefe des Paulus und des Neuen Testaments uns so viel von der Welt erzählen und davon redet, die Welt wird untergehen, und dass wir keinen Anteil haben in der Welt. Wir sind noch in der Welt, aber nicht von der Welt. Ja, das meint nicht diesen Globus. Die Welt wird euch hassen. Ja, wie? Wird die Erde uns hassen? Es ist das antigöttliche Prinzip. Es ist das antichristliche Prinzip, das den Menschen frönt und ihn selbst zum Gott erklärt. Ich bin das Zentrum der Geschichte. Es geht um meine Befriedigung, meine Wünsche, meine Interessen und alle sind für mich da. Und wenn ich es nicht kriege, was mache ich dann? Dann hole ich es mir. Und wenn es, dann mit Gewalt. Das ist Welt. Und darum geht hinaus aus der Hure Babel und wir denken, wir müssen aus der Kirche austreten. Nein, geht hinaus aus der Welt. Habt keinen Anteil an diesen Machenschaften. Denkt nicht wie sie, handelt nicht wie sie. Aber wird das einfach sein dann in dieser Welt? Dann kommen Verfolgungen und Hass. Sind wir bereit? Ja, gut, dass das uns nicht treffen wird, weil es alles Zukunft. Die Gemeinde ist nicht vorbereitet auf das. Und darum, was ich sehe, ist, Jesus, wir loben dich, aber die Gemeinde lebt in Wohlstand und frönt ihr Fleisch. Denn es geht darum, welches Auto sie fahren und welche Häuser sie bauen und ob die Rente gesichert ist und welche Gärtchen sie haben und ob genug auf dem Sparkonto und welche Kleider sie tragen und welche Musik sie hören und ob Schlagzeug wichtig ist oder nicht. Welt. Uns wird vorgestellt, was müssen wir überwinden? Versteht ihr das Prinzip? Und uns wird hier in dem zweiten Teil dieses geistliche Prinzip hinter diesen Dingen, die wir in dieser Welt erfahren, wird uns vorgestellt. Und jetzt wisst ihr, was passiert. Im umgekehrter Reihenfolge wird uns das Gericht über diese Dinge vorgestellt. Und allein das, wenn man das erkennt, ist das äußerst heilsam. Denn wisst ihr was? Wenn all diese Dinge gerichtet werden, macht es noch irgendeinen Sinn, an diesen Dingen zu hängen? Willst du mit diesen Dingen untergehen? Das ist der Punkt. Darum, wenn ihr das begreift, heißt es, darum steht fest und heiligt euch. Reinigt euch, damit, wenn die Welt untergeht, ihr nicht Anteil habt an diesen Dingen, weswegen Gott die Welt richten wird. Und jetzt wird uns gezeigt, in umgekehrter Reihenfolge wird gerichtet, nämlich zuerst mal die Kleinsten, und das sind die Menschen, die die Zahl an der Hand und an der Stirn haben. Das heißt, die so denken wie der Teufel und die so handeln wie der Teufel. Das Gericht wird über sie vollzogen. Geht mal in die Offenbarung zurück. Ich zeige es euch kurz. Also Kapitel 12, Drache vor, der Teufel vorgestellt, Kapitel 13, die Tiere vorgestellt, Kapitel 14 wird uns dagegen gesagt, Jesus und die Seinen. Und dann schaut man das Gericht, Kapitel 14 ab Vers 9. Und ein anderer, dritter Engel, flog ihn und sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn und an seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes und vermischt mit dem Kelch seines Zornes bereit ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Ankündigung des Gerichts. Wer also Anteil hat an den Werken des Teufels, und wenn ihr genau wissen wollt, was bedeutet das an der Hand und der Stirn und was sind das für Denke und was ist das für ein Handeln, dann kann ich euch jetzt vorlesen. Aber den Feigen und Ungläubigen und Gräuelbefleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern ist ein Teil im See, der mit Feuer, mit Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod, Kapitel 21, Vers 7 und 8. Das sind die, die sich von dem Teufel instrumentalisieren lassen, werden als erstes uns berichtet, die werden sterben. Also widersteht der Versuchung, so zu denken wie der Teufel und so zu handeln wie der Teufel. Das bringt Gericht. Wollt ihr gerichtet werden? Nein, überwindet. Überwindet. Das Zweite wird vorgestellt, die zweite größte Macht ist die Hure. Und die wird gerichtet. Und weil das so ein wichtiges Thema ist, nimmt Johannes sich viel Zeit, beziehungsweise Jesus viel Zeit. Und wir finden das Gericht ab Kapitel 17, gell, bis Kapitel 19. Sie wird uns erst vorgestellt, damit wir absolut Klarheit haben, wer sie ist. Und dann wird uns gesagt, sie wird vernichtet werden. Baut nicht auf die Welt, sie wird vernichtet werden. Als nächstes, wer kommt dann an der Reihe? Wer muss noch vernichtet werden? Die beiden Tiere. Schaut mal Kapitel 19, ab Vers 19. Und ich sah das Tier und die Könige der Erde und die Truppen versammelten sich mit ihnen, der auf dem Pferd saß und mit seinen Truppen Krieg zu führen. Und es wurde ergriffen, das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war und die Zeichen vor ihm tat, durch die er verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und sein Bild anbeteten. Lebendig wurden sie, die zwei in Feuersee geworfen und mit dem Schwefel, der mit Schwefel brennt. Und die übrigen wurden getötet und mit dem Schwert, das aus dem Mund dessen hervorgeht, der auf dem Pferd saß, und alle Vögel wurden von ihnen fleischsatt. Das heißt, also, wer wird auch nochmal gerichtet? Die beiden Tiere, die werden auch vernichtet werden. Macht das einen Sinn, auf die zu bauen, auf die falschen Religionen? Auch nicht. Aber jetzt fehlt ja noch einer, gell? Der Satan. Aber weil er so besonders ist, weil er der Ursprung allen Böses ist, nimmt sich Jesus besonders Zeit, um uns zu zeigen, das Gericht wird jetzt besonders nur auf ihn fixiert. Jetzt, wir haben gesehen, wer alles schon gerichtet ist. Und jetzt muss man erfahren, ja, aber wird der Satan auch gerichtet? Ja, weil der Ursprung ist. Und darum, sage ich mal, nimmt er sich bewusst nochmal Zeit und schaut, was ist das Gericht des Satans? Das ist Kapitel 20, ab Vers 7. Das Gericht beginnt eigentlich ab Vers 1, nämlich mit dem Sieg, mit dem Binden, mit dem Sieg über ihn. Wo beginnt das Gericht? Am Kreuz. Habt ihr mit Sicherheit gelesen? Denn jetzt ist das Gericht. Jetzt, sagt Jesus, als er auf diese Welt kommt. Das Gericht beginnt mit dem ersten Kommen Jesu und wird vollendet mit dem zweiten Kommen. Wir denken, das Gericht ist eher am Ende, richtig? Das Gericht beginnt mit dem ersten Kommen und endet in der vollkommenen Vernichtung. Und das speziell ab Vers 7. Okay? Also, Kapitel 1 bis 11, die Gemeinde und der sichtbare Kampf. Und Kapitel 12 bis 22, die Gemeinde und der unsichtbare Kampf. Muss ich das noch vorlesen, das Gericht über den Teufel? Sonst könnt ihr es gerne tun. Ich kann es auch gern vorlesen. Aber das ist das, was wir wissen von dem Gog und Magog, richtig? Okay. Also.
Ist eine Bedeutung hinter diesen Namen, Gog und Magog?
Weiß ich nicht. Also ich kann dir nicht genau sagen, wer die sind. Das meine ich damit. Das, was da geschieht, ist das, wenn am Ende, wenn Jesus, bevor Jesus kommt, gibt es ein Riesensammeln der alle Ungläubigen und somit alle, der Könige. Dann wird uns berichtet, wie die Könige vom Norden und vom Süden aufziehen und an die Riesen herkommen. Und das ist die Sammlung der alle, die gegen Christus und die Seinen. Und das meint Könige aus verschiedenen, wer sie auch jetzt da immer, da wird spekuliert, wer sie sind und so, aber das will ich halt eben nicht tun. Ich will nur sagen, dass der Teufel letztendlich dann alles mobilisieren wird, was es nur gibt. Nämlich anfangen von denen, die das Zeichen an ihrer Stirn haben und in den Händen, über die Wirtschaft, über die Politik, über die Religionen und über die Könige. Alles wird mobilisiert, um am Ende den Christus zu besiegen, wenn er kommen wird. Und wer da beim ersten Mal es nicht geschafft hat, wird er auch beim zweiten Mal nicht schaffen. Denn beim ersten Mal hat er versucht, hier auch das zu tun, gell? Da wird er vernichtet. Vernichtet. Das ist die Offenbarung. Guck mal, ihr habt mehr als nur Kapitel 4 bis 7. Ja? Das ist die Offenbarung.